Darf Sie wieder herzlich begrüßen zu unserer Fastenpredigt und auch zum anschließenden Kreuzweg. Freut mich, dass Schwester Johanna Bubitzer wieder hier ist, nach Schwester Stefana im letzten Sonntag, und sie ist auch hier. Ich lade ein, dass wir zu Beginn den Kehrvers singen: Bekehre uns, vergib die Sünde. Schwester Stefana wird es einmal vorsingen, dann singen wir den Ruf gemeinsam. Ich bete dann die Strophen und wir wiederholen dann den Kehrvers.
Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns noch dein Erbarmen.
Der Sohn des Höchsten kam auf unsere Erde, uns zu erretten aus der Macht des Bösen. Er ruft die Menschen in das Reich des Vaters.
Schenke, Herr, uns noch dein Erbarmen.
Bekehrt euch alle, denn das Reich ist nahe. In rechter Buße wandelt eure Herzen. Seid neue Menschen, die dem Herrn gefallen. Hört seine Stimme, ändert euer Leben. Suchet das Gute und lasst ab vom Bösen. Als Gottes Kinder wirket seinen Frieden. Tut Gutes allen, helft den Unterdrückten und stiftet Frieden. Liebet euren Nächsten. Dies ist ein Fasten in den Augen Gottes.
Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht kennen Sie das ja auch. Sie haben sich eine ganze Menge Arbeit vorgenommen, aber es will einfach nichts weitergehen. Und Ihre Gedanken schweifen immer wieder ab. Ihre Aufmerksamkeit, die dreht sich im Kreis. Oder Sie sind auf der Suche nach einer Idee für die nächste Unterrichtsstunde, für eine Gruppenstunde, für ein Geschenk, für einen guten Freund. Und es will Ihnen einfach nichts einfallen. Oder ein Gespräch, das einsilbig bleibt und einfach nicht richtig in Schwung kommt. Ich erlebe immer wieder solche Situationen, in denen nichts fließt, in denen es so mühsam ist, voranzukommen. Manchmal, da kann ich mir das nicht erklären. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach zu warten, dass wieder bessere Zeiten kommen. Aber manchmal, da hilft mir ein bisschen Nachdenken auf die Sprünge. Da Da war doch beim Frühstück diese unbedachte Bemerkung, auf die Schwester XY so verletzt reagiert hat. Da ist doch dieser unterschwellige Konflikt mit meiner Arbeitskollegin, den ich eigentlich nicht wirklich lösen will, aber auch nicht vergessen kann. Und langsam komme ich dann den Dingen auf die Spur, die meine Energien und meine Gedanken gefangen halten und am Fließen hindern. Ich denke, unser Leben funktioniert nicht, ohne dass solche Dinge passieren. Und die oben genannten, das sind gewiss die harmloseren. Es gibt kein perfektes Dasein ohne Verletzungen und ohne Schuld. Aber beides, und das wissen und erfahren wir immer wieder, trennt uns von den Menschen neben uns, von uns selber und letztlich auch von Gott. Und es unterbricht den Fluss des Lebens und den Fluss der Liebe in uns. Ich denke, das spüren wir immer wieder schmerzlich auch am eigenen Leib. Aber damit müssen wir umgehen, darauf reagieren, damit unser Alltag weitergehen kann. Und damit tun wir uns eben manchmal gar nicht so leicht. Ich fand's ziemlich scharfsinnig von unserem neuen Bischof, wie er in seinem Wort zur österlichen Bußzeit den Umgang unserer Gesellschaft, und da sind wir ja immer auch mit gemeint, mit Schuld beschrieben hat. Vielleicht haben Sie es ja auch gelesen oder gehört. Er schreibt dort, dass es in der Geschichte der Menschheit noch nie eine Kultur gegeben hat, die so auf Anschuldigung, Outing, Bloßstellung und Vorverurteilung ausgerichtet war wie unsere. Und ich denke, so ein Blick in die diversen Fernsehprogramme, der bringt reichlich Beispiele für diese Gier nach öffentlichen Geständnissen, nach Aufdeckung von Skandalen und persönlichen Verfehlungen. Und diesen schuldig gemachten Menschen, denen steht der Mensch gegenüber, dem es fernliegt und nicht gelingt, mit seiner eigenen Schuld realistisch umzugehen. In einem Klima der Verdrängung und der Verharmlosung des Bösen, so der Bischof weiter, entwickelt sich ein heimlicher Unschuldswahn, der Schuld und Versagen immer nur bei anderen sucht. Bei Feinden und Gegnern, bei der Vergangenheit, der Natur, in der Veranlagung oder im Milieu. Vielleicht kommt Ihnen der eine oder andere Gedanke ja bekannt vor. Und so hat sich die Bitte, Herr, befrei uns von unserer Schuld, gewandelt in ein Herr, bestätige unsere Unschuld. Und in dieser Einstellung bleibt nichts anderes übrig, als nach Ausreden und Entschuldigungen zu suchen. Wir brauchen Alibis und Sündenböcke angesichts der dunklen Seiten unseres Lebens. Aber ich denke, es wird uns klar, dass diese Haltung nicht weiterhilft. Sie bringt unser Leben nicht in Fluss. Sie ist keine tragfähige Basis für ein Miteinander. Sie trennt. Sie isoliert und macht einsam. Wenn Papst Franziskus in diesem Jahr die Barmherzigkeit in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit rückt, dann schafft er damit Raum, in einer neuen Weise mit Verletzung und Schuld umzugehen. Nicht unter diesen Vorzeichen von Verleugnung oder auch Vergeltung, sondern in der Logik der Vergebung und der Versöhnung. Und mit dieser Logik, da sind wir ganz nah dran an dem, was Jesus den Menschen zutraut, die ihm nachfolgen wollen. Sie kennen die Geschichte bestimmt, die Matthäus im 18. Kapitel seines Evangeliums erzählt. Auf die ohnehin schon sehr großzügig gestimmte Frage des Petrus, ob er seinem Nächsten, der ihm gegenüber schuldig geworden ist, 7-mal vergeben muss, da bekommt er die Antwort, nicht 7-mal, sondern 77-mal, also praktisch immer. Und mit dem Gleichnis, das Jesus an diese Antwort anschließt, da erklärt er uns, warum diese Forderung keine Überforderung ist für seine Jünger und Jüngerinnen. In der Geschichte, da geht es um einen König und zwei seiner Diener. In der ersten Szene, Sie erinnern sich bestimmt, erleben wir, dass der König von einem dieser Diener verlangt, seine Schuld bei ihm zu begleichen. Die Summe der Schuld, die lässt einem fast den Atem stocken. Es sind 10.000 Talente. Egal, welche Vergleichszahlen man heranzieht. Ich habe nachgeschaut, zum Beispiel 11 Jahresgehälter des Königs Herodes. Und egal, wie man den Status dieses Dieners interpretiert, es ist einfach unvorstellbar viel. Und trotzdem schenkt der König dem Diener die ganze Schuld, weil er Mitleid hat mit dem, der da vor ihm kniet und ihn anfleht. Kaum seinem Schicksal entronnen, da trifft dieser Diener einen Kollegen, der bei ihm Schulden hat. Die Summe, Sie haben es vielleicht im Kopf, die ist vergleichsweise gering. Man könnte sagen, 100 Tageslöhne eines Hilfsarbeiters. Aber offensichtlich ist sie doch für den Schuldner nicht sofort aufzubringen. Denn auch er sieht sich gezwungen, auf die Knie zu fallen und um Aufschub der Forderung zu bitten. Aber ohne jeden Erfolg. Lapidar schreibt Matthäus über den ersten Diener, er wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Natürlich bleibt solches Verhalten nicht ungestraft. Ich erspare Ihnen jetzt die Schilderung der grausigen Details, aber die Botschaft, die ist klar. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Bereitschaft zu verzeihen, die wird radikal eingefordert von dem, dem selbst verziehen worden ist. Erfahrene Barmherzigkeit befähigt zur Weitergabe und zum Vergeben aller Schuld. Ziemlich einfach lässt sich das, und ich denke, es ist im Sinne Jesu, auf jeden und jede von uns übertragen. Weil Gott dir gegenüber unendlich barmherzig ist, steckt in dir die Kraft, dir selber und den Menschen, die mit dir leben, gegenüber barmherzig zu sein. Nicht du musst das tun, sondern du kannst es. In dir steckt diese Kraft. Das befreit zu einem neuen Umgang mit Verletzung und Schuld. Es ermächtigt zu Verzeihung und Vergebung. Es zeigt einen Weg zur Heilung. Und es eröffnet neue Lebensmöglichkeiten. Eigentlich eine wunderbare Perspektive. Und trotzdem geht es uns nicht so leicht von der Hand. Ich finde es interessant, dass sich so in den letzten ungefähr 25 Jahren mit der sogenannten Vergebungsforschung ein neuer Wissenschaftszweig entwickelt hat. Da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die aufzeigen, dass die Bereitschaft zur Vergebung, das Verzeihen und Versöhnen positive Auswirkungen, und zwar sehr positive, auf den gesamten Menschen hat. Auf seine psychische und auch auf seine physische Gesundheit. Diese Studien, die mittlerweile nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und Österreich angestellt werden, die zeigen aber auch, dass Vergebung nicht von selber geht, sondern dass sie eine bewusste Entscheidung braucht und dass sie aktiv gestaltet werden kann. Zu den einzelnen Phasen und Stufen, die ein Mensch dabei durchläuft, da gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Theorien. Die können Sie mittlerweile in der reichhaltigen Literatur nachlesen, wenn Sie Freude daran haben. Ein paar dieser Gedanken, die mir besonders hilfreich erscheinen, die möchte ich gern mit Ihnen teilen. Ich orientiere mich dabei an dem Buch von Melanie Wolfers, das Sie dann im Impulsblatt auch als Literaturangabe finden. Ein erster Schritt auf dem Weg der Vergebung. Die Schmerzen zulassen oder zeige deine Wunden. Wenn andere mir gegenüber schuldig werden, wenn ich verletzt bin, dann ist das mit Schmerz verbunden. Und Schmerzen, die wollen wir eigentlich vermeiden. Natürlich gibt es Situationen, in denen es wichtig ist, dass wir uns vor Schmerz schützen, dass ich sie nicht an mich heranlasse. Aber alles, was ich auf Dauer verdecke und nicht zulasse, das lässt mich nicht los und hält mich besetzt. Der Vergleich mit der Wundheilung in der Medizin, der gibt uns da wichtige Hinweise. Auch eine körperliche Wunde, sie muss bluten können. Es muss Luft an sie herankommen. Ich muss den Schmerz wahrnehmen, damit ich die Stelle der Wunde in richtiger Weise schonen kann. Und auch seelische Verwundungen. Sie heilen nur, wenn ich Luft an sie heranlasse. Wenn ich sie nicht vorschnell abdecke und fest zupflastere. Und daher beginnt auch der Weg der Vergebung damit, dass ich mich um meine Wunden kümmere und meine Schmerzen anschaue. Dieser Blick auf die eigenen Wunden, dieses sich eingestehen, ich bin verletzt, das bringt oft auch Enttäuschung mit sich. Vielleicht habe ich mich als ausgeglichener, reifer und gelassener eingeschätzt, als ich wirklich bin. Aber dieser wahrhaftige und mutige Blick auf meine Wunden, der lohnt sich. Weil das vorher Eingeschlossene und Erstarrte jetzt wieder fließen kann. Es ist ja ein seelisches Grundgesetz, so könnte man sagen. Nur wenn wir bereit sind, uns selber gegenüber wahrhaftig zu sein, uns Schmerzen einzugestehen und sie zuzulassen, nur dann können wir den Weg der Versöhnung gehen. Wir können nur loslassen, was wir vorher zugelassen und angenommen haben. Und wir sind in unserer Verletztheit und in unserem Schmerz nicht allein. Ohne jetzt unseren Schmerzen gleich so ein frommes Mäntelchen umhängen zu wollen, denke ich doch, dass der Blick auf Jesu Wunden mir in meinem Verletztsein Kraft geben und Mut machen kann. Jesus hat seine Wunden nicht versteckt. Einen ganzen Kreuzweg lang schauen wir Christen und Christinnen auf ihn als einen Verwundeten. Und ich durfte selber immer wieder erleben, wie die Andacht zu den Wunden Jesu, die ganz viele Katholikinnen in Kasachstan auch durch die Zeit des Kommunismus begleitet hat, die Menschen dort gestärkt und getröstet hat. Durch seine Wunden werden wir geheilt. Das ist uns zugesagt. Ein zweiter Schritt auf dem Weg der Vergebung. Das Vergangene verabschieden und sich für die Zukunft entscheiden. Aus dem Zulassen meiner Schmerzen und dem Annehmen meiner Wunden folgt noch nicht Vergebung als eine Art automatische Konsequenz. Vielmehr stehe ich irgendwann vor der Frage, will ich dem anderen wirklich vergeben? Oder will ich ihm sein verletzendes Verhalten weiterhin nachtragen? Denn das macht ja auch mächtig. Will ich den Kreislauf von Rachegefühlen und Schuldzuweisungen am Laufen halten? Oder möchte ich die Sache gut sein lassen? Diese Entscheidung, die kann mir niemand abnehmen. Und sie ist von weitreichender Bedeutung. Denn solange ich mich nicht zur Vergebung entschließe, bleibe ich fixiert auf den Menschen, der mich verletzt hat. Im Unterschied dazu bedeutet Vergebung, ich höre auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen. Ich entscheide mich, die Vergangenheit wirklich vergangen sein zu lassen. Ich eröffne mir und auch dem anderen Menschen eine Zukunft, die nicht mehr unter dem Diktat des früher Geschehenen steht. Ich setze einen Neuanfang in Gang. Ich frage nicht mehr nach dem Warum, sondern ich öffne mich mit der Frage nach dem Wozu meiner eigenen Weiterentwicklung. Es braucht Kraft. Es braucht Mut und innere Freiheit, um sich so für die Vergebung entscheiden zu können. Aber umgekehrt stärkt Vergebung auch die innere Freiheit und das Selbstvertrauen. Ich denke, es lohnt sich auch in dieser Phase darüber nachzudenken und zu meditieren, welche Motive unser Glauben und das Leben Jesu für eine Entscheidung zur Vergebung bereithält. Ein dritter Schritt. Vergebung geschehen lassen. Vergeben zu können, das fällt uns nicht einfach in den Schoß. Es braucht, wie wir gesehen haben, das geduldige Arbeiten an Erinnerungen, Gefühlen und Haltungen. Auf diesem Weg der Vergebung sind aber nicht nur unser Wille und unsere Entscheidungskraft gefordert, sondern auch unsere Bereitschaft, Vergebung geschehen zu lassen und zu empfangen. Jemandem wirklich von Herzen verzeihen zu können, ist bei allem eigenen Bemühen immer auch etwas, das sich unserer Verfügungsmacht entzieht. Wenn wir uns bis zu einem gewissen Punkt um Vergebung bemüht haben, dann kann sie wie eine Frucht in uns heranreifen. Das braucht seine Zeit. Aber eines Tages werden wir diese Frucht hoffentlich in uns vorfinden. Der Wunsch zu vergeben fordert unsere Geduld heraus. Er fordert uns heraus, dass wir uns in Vertrauen und Hoffnung Gott überlassen. Wir anerkennen, dass nicht wir alles in der Hand haben müssen, sondern von der Hand eines anderen gehalten sind. Und wir setzen auf die Hoffnung, dass dort, wo wir selber nicht weiterkommen, Gott noch lange nicht am Ende ist. Ich finde es heute gar nicht so einfach, Ihnen zum Thema der Predigt so einen Impuls für die Woche mitzugeben. Vergebung, die an den eigenen Wunden und Verletzungen rührt und die uns darauf hinweist, dass auch wir selber anderen gegenüber schuldig werden, das ist doch etwas sehr Persönliches und es braucht den diskreten Umgang. Aber ich möchte Sie trotzdem einladen, in dieser Woche achtsam zu sein für Situationen in Ihrem Alltag und in Ihren Beziehungen, in denen der Fluss des Lebens stockt, in denen es mühsam ist, weiterzukommen. Vielleicht gelingt es Ihnen, ein wenig dahinter zu schauen und den Dingen auf die Spur zu kommen, die Ihre Kraft, Ihre Freude, Ihre Energie, Ihre Gedanken am Fließen hindern. Vielleicht wächst auch der Mut, sich diesen Dingen und ihren schmerzlichen Seiten zu stellen und sich auf den Weg der Vergebung einzulassen, entschieden und behutsam. Und so wollen wir miteinander beten. Lebendiger Gott, du nimmst uns mit unserem Herzen an, wie es gerade ist. Warum sollen wir, bevor wir zu dir gehen, erst darauf warten, dass unser Herz sich ändert? Du verklärst es in deiner Barmherzigkeit. Mit unseren eigenen Dornen entzündest du ein Feuer. Die offene Wunde in uns ist die Stelle, an der du deine Liebe eingießt. Deine Stimme erklingt und bewohnt auch unsere Nacht. Und du segnest uns. Amen.